Detektor FM. Zurück zum Thema.
Er hat 15 Jahre lang den Hörfunk in Deutschland entscheidend geprägt, denn er war Herr über die beiden nationalen Hörfunkprogramme Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. Seit er 1994 auf diesen Posten kam und damit auch Gründungsintendant von D-Radio ist, hat er die Umbrüche und die Neuerfindung des deutschen Hörfunkmarktes mitgestaltet, damit auch im juristischen Sinne lange Zeit den Kopf hingehalten, kann man wohl sagen, für alles, was die Journalisten in diesen beiden Häusern so machen. Ich freue mich besonders, ihn am heutigen Tag der Pressefreiheit hier im Studio zu begrüßen. Herzlich willkommen, Ernst Ehlitz. Schön, dass Sie da sind. Heute ist der Tag der Pressefreiheit. Die Welt und andere Zeitungen aus dem Springer-Konzern sind heute mit einem komplett weißen, leeren Titelblatt erschienen. Brauchen wir solche Aktionen, damit Mediennutzer wieder an Pressefreiheit überhaupt erinnert werden?
Ja, solche Aktionen sind sehr wichtig. Und ich finde, dass die Kollegen von der Welt und von Weltkompakt da heute ein wichtiges Signal gesetzt haben. Denn in Deutschland kann sich der Medienkonsument eigentlich nicht vorstellen, dass es Zensur in der Presse gibt, dass Informationen gestrichen werden, dass Journalisten ins Gefängnis kommen. Sicher gibt es auch in Deutschland hin und wieder Versuche, unliebsame Meldungen zu unterbinden. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was in vielen anderen Staaten der Welt passiert, bis hin, dass Journalisten jahrelang im Gefängnis schmachten und zum Tode verurteilt werden. Da muss man sehr nachdrücklich die Öffentlichkeit darauf hinweisen. Und das ist, glaube ich, an diesem Tag der Pressefreiheit gut geschehen.
Das ist natürlich bei weitem jetzt nicht vergleichbar mit dem, was international möglicherweise an Verletzungen der Pressefreiheit passiert. Aber wir haben ja vor nicht ganz so langer Zeit die Diskussion und die sehr heftige Debatte auch erlebt, als der Chefredakteur des ZDF, Nikolaus Brender, wahrscheinlich auf politischen Druck hin abgesetzt wurde. Sie waren ja auch Intendant. Wie viel politischen Druck haben Sie in dieser Zeit erlebt, erfahren?
Sicher versucht jeder, der in einem solchen Rundfunkrat ist, ab und an seine Position durchzusetzen. Das sind nicht nur die Politiker, das sind auch die Vertreter der Verbände. Natürlich haben die Gewerkschaften Interesse daran, dass ihre Standpunkte im Programm erwähnt werden, genauso wie die Wirtschaftsvertreter oder wie die Tierschützer oder wie die Kirchen, wer auch immer. Und so versuchen natürlich auch die Politiker gelegentlich ihre Position durchzusetzen. Ich nenne das nicht druckmachend. Es ist ja berechtigt. Jeder Mensch kennt das ja aus dem persönlichen Leben, dass wenn er eine bestimmte Position hat, versucht da seine Position auch zu verbreitern. Also ich kann nur sagen, dass das Deutschlandradio ja anfangs mit dem Deutschlandfunk doch im Geruch stand, ein regierungstreuer Unionssender zu sein. Das sagt heute keiner mehr, sondern wir gelten als ein klassisches, unabhängiges Medium. Und das, obwohl in der Mehrzahl Politiker bei uns in den Gremien saßen. Also ich halte dieses Gerede vom politischen Druck für etwas abwegig. Es kommt immer darauf an, ob man auf den Druck reagiert oder nicht. Ich habe nicht reagiert. Naja, und ich war 15 Jahre Intendant.
Kostet es aber Kraft, sich dem
zu Ja, alles kostet Kraft. Das ist ja kein Biotop und kein Paradies, in dem man sich gegen nichts wehren muss, wo man sich gegen nichts durchsetzen muss, wo man sich hinsetzt und alles läuft paletti. So ist es nirgends. Und so kann es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch nicht sein. Gerade an solchen Gegensätzen und an Widersprüchen wird man ja stark.
Im öffentlich-rechtlichen System, Sie haben es gerade angesprochen, rund um ARD und ZDF, hat man ja, ich sage es jetzt mal plakativ, eigentlich keine Wahl. Die Rundfunkgebühr wird über die GEZ einmal eingezogen. Privatwirtschaftliche Medien haben diese Finanzierungssicherheit nicht. Kann langfristig deswegen seriöser Journalismus nur in öffentlich-rechtlichen Medien stattfinden? Oder?
Nein, ich glaube nicht, denn die Öffentlich-Rechtlichen haben natürlich einen gewissen Vorteil, weil sie konjunkturunabhängig sind. Sicher werden wir davon ausgehen müssen, dass in der nächsten Zeit auch die Gebühreneinnahmen sinken und dass ihnen Werbung und Sponsoring verboten werden. Also das heißt dann auch eine gewisse Einschränkung. Es gibt die Auseinandersetzung mit den Privaten, wie viel Internetaktivitäten den Öffentlich-Rechtlichen erlaubt sein sollen. Da bin ich schon der Meinung, dass man auch der Presse die Möglichkeit geben muss, sich dort zu entfalten und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Aber es deutet sich ja jetzt bei einigen Sendern und in einigen Regionen mit einigen Verlagskonzernen schon an, dass man kooperiert, dass Fernsehsendungen, regionale Berichte übernommen werden auf den Internetseiten der Zeitungen und das kann ich mir auch bei der nationalen und bei der internationalen Berichterstattung vorstellen. Was die Öffentlich-Rechtlichen produzieren, ist gebührenfinanziert, von allen bezahlt, dann dürfte es auch auf allen Plattformen erscheinen dürfen.
Neben den etablierten Anbietern, sage ich jetzt mal, gibt es ja in letzter Zeit öfter auch diese Tendenz zu mehr Bürgerjournalismus oder dem sogenannten Bürgerjournalismus, Veröffentlichungen im Netz, auf Blogs oder in anderer Form. Es gibt die Tagesschau in 100 Sekunden, es gibt Nachrichten in kurz und knapp Formen aufs Handy. Die Infohappen werden also immer kleiner, immer kürzer. Muss man befürchten, dass bei dieser Entwicklung investigativ arbeitende Journalisten die Missstände aufdecken oder sich auch in dieser Funktion begreifen, dass die im Aussterben sind?
Ich hoffe das nicht, denn diese kurzen Infohappen können ja auch Appetit machen und können dazu anregen, sich genauer zu informieren und mehr wissen zu wollen. Und das spricht dann natürlich dafür, dass in den Zeitungen und auch im Radio und im Fernsehen der investigative Journalismus genau dieses Bedürfnis, mehr wissen zu wollen, Hintergründe kennenzulernen, befriedigen kann.
Also es kann durchaus auch eine positive Entwicklung führen.
Das kann eine positive Entwicklung sein. Das kurz und knapp ist für die erste Information wichtig, aber wenn es geschickt gemacht ist, dann weckt es die Neugier auf mehr und nach Ausführlichkeit.
Sie waren 15 Jahre lang Intendant von Deutschlandfunk und Deutschlandradio. Seit letztem Jahr sind Sie es nicht mehr. Fehlt Ihnen das Radiomachen oder auch diesen Einfluss auf die Hörfunklandschaft in Deutschland?
Nein, das fehlt mir nicht. Ich bin ja vorher lange beim Fernsehen gewesen, war vorher bei den Printmedien. Für mich sind das immer wieder neue Erfahrungen gewesen, die ich ganz interessant fand. Und insoweit ist es jetzt interessant, als freier Journalist arbeiten zu können.
Der Hörfunk in Deutschland, um nochmal das große Bild vielleicht anzugucken, ist ja im Moment in eigentlich einer Umbruchsphase, die nicht ganz so einfach ist, wie er bisher verbreitet wird über OKW. Da kann er nicht bleiben. Der digitale Standard, der lange als Zukunftsmodell diskutiert wurde, DAB, hat sich nicht durchgesetzt, wird es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Es scheint also, dass eigentlich sich alle einig sind, Radio muss digital verbreitet werden, aber keiner weiß bisher genau, wie es geht.
Ja, DAB wäre ja der richtige Standard gewesen. Bloß in Deutschland, wo 16 Bundesländer zuständig sind und wo es den ständigen Konflikt zwischen Privaten, die nicht investieren wollen, zum Teil auch nicht investieren können, und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, lassen sich ja keine klaren Linien ziehen. Und deshalb muss man für die Medienorganisation in Deutschland und speziell jetzt für die technischen Gegebenheiten und für Innovationen sehr skeptisch sein. Deutschland ist in der Kultur und in der Medienpolitik so schlecht aufgestellt durch diese Ausdifferenzierung in 575 Entscheider, die alle sich durchsetzen wollen. Das ist etwas anderes als in zentral organisierten Staaten und auch in Großbritannien, wo man mit der Ofcom eine Behörde eingerichtet hat, die klar die Standards vorgibt und eine Aufsicht darstellt, an die sich dann alle auch das Parlament halten müssen. Bloß bei uns gibt es eben viele Parlamente und da wollen alle mitreden. Und wenn alle gleichzeitig etwas sagen, kommt man nie zu einem Ergebnis. Und das ist leider die Situation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der Medienlandschaft in Deutschland.
Ein mögliches Zukunftsmodell ist ja auch Internet für Radio. Da gibt es ja seit Dezember ein neues Projekt auf dem öffentlich-rechtlichen Radiomarkt. D-Radio Wissen, das findet überhaupt nicht mehr über OKW statt, sondern tatsächlich nur noch im Internet. Ist das die Zukunft möglicherweise?
Ja, ich wäre froh, wenn wir auch über entsprechende OKW-Frequenzen mit D-Radio Wissen verfügen können. Das ist damals von uns entwickelt, von der Politik akzeptiert worden mit dem Hinweis, da kann man DAB einen Aufschwung geben, indem junge, an Innovation interessierte Hörer dieses Programm einschalten und ihnen auch ein entsprechendes Programmangebot gemacht wird. Ich bin jetzt nicht traurig, dass wir das vornehmlich über das Internet ausstrahlen, denn wir haben von Anfang an gewollt, dass es hier eine starke dialogische Komponente gibt, der Austausch mit dem Hörer. Und da bietet sich das Internet natürlich ideal an. Und insoweit bin ich über diese neue Entwicklung nicht traurig, sondern sehe darin eine Zukunft auch für das Internetradio, das öffentlich-rechtliche Internetradio, D-Radio Wissen in Deutschland.
Ist das auch so ein bisschen geplant gewesen als Ausprobierstation, also nicht nur für die Mitarbeiter in den beiden großen Häusern, sondern tatsächlich auch für eine neue Hörer?
Ja, wir wollten was ganz Neues probieren. Deutschlandradio hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass wir immer etwas Neues entwickelt haben, auch programmlich. Das Deutschlandradio Kultur ist ein solches Beispiel. Kulturjournalismus, Musikjournalismus, 24 Stunden am Tag. Und so ist es auch das D-Radio Wissen, ein junges Publikum anzusprechen. Und da haben die Kolleginnen und Kollegen auch den richtigen Ton gefunden. Und wir haben ja dafür von der Medienpolitik auch Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir auch Mitarbeiter einstellen konnten, die aus der Generation der Hörer stammen und sie entsprechend gut ansprechen können.
Nach Ihrer Einschätzung, also Sie haben jetzt wirklich über Jahre den Hörfunkmarkt beobachtet und begleitet, selbst mitgestaltet. Gibt es noch eine Chance für Radio, auch mit engagierten jungen Journalisten?
Ja, natürlich gibt es das, denn das junge Publikum wird nicht immer nur den CD-Player bedienen wollen und wird nicht immer nur ein Musikstück nach dem anderen hören wollen. Auch das jugendliche Publikum hat ein Interesse an einer Einordnung. Und wenn es die Einordnung auf dem Informationsweg bekommt, den es hauptsächlich nutzt, nämlich über das Internet, dann wird es dafür einen Bedarf gehen und eben auch für eine junge Generation von Hörfunkmachern im Internet, die die Sprache der Zuhörer sprechen. Das ist ja das ganz Entscheidende.
Das sagt Ernst Ehlitz, der Gründungsintendant von Deutschlandfunk und Deutschlandradio. Mit ihm haben wir gesprochen über Pressefreiheit und Journalismus in Deutschland und eben jetzt über die Zukunft des Radios. Herr Ehlitz, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute.
Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und viel Erfolg.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.